Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Dieter Bohlen hört auf mit Deutschland sucht den Superstar.
Springer-Chef Matthias Döpfner wird Intendant des Saarländischen Rundfunks.
YouTube startet Audio-Ableger.
Facebook stoppt sein Newsfeed.
Das sind unsere Themen für den Jahresrückblick 2018. In dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Dennis Horn und zwar zum Newsfeed-Ende bei Facebook. Kam ja dann doch irgendwie überraschend und irgendwie dann doch nicht.
Ja, es war ja schon länger abzusehen. Nutzer hatten immer weniger Lust, Inhalte aktiv zu teilen und fühlten sich stattdessen wesentlich mehr angestachelt, wenn sie in Gruppen unterwegs sind und in Messengern. Und sie fühlten sich zunehmend unwohler, wenn sie selbst etwas posten sollten. Auch zwischen all den professionellen Inhalten der großen Medienanbieter, die sich bei Facebook immer mehr verbreitet haben. Die Medien, denen jetzt ihre Social Media Reichweite endgültig Probleme macht, wird es natürlich nicht freuen. Für Facebook ist dieser Schritt aber wohl vor allem eins: konsequent.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Oh, ey, wofür soll bitte das wieder gut sein? Ne? Facebook ohne Newsfeed, das ist wie eine Mantaplatte ohne Currywurst, das ist wie Donald Trump oder wie Sex, an dem ich nicht beteiligt bin. All das braucht kein Mensch, ja? Aber mal im Ernst, ne? Facebook ohne Newsfeed. Der Newsfeed ist für mich das zentrale Element, sowas wie die Hauptschlagader. Und warum nehmt ihr mir und auch allen anderen Menschen, die quasi tagtäglich sich über diesen Newsfeed die Welt erschließen, weg? Also ich habe gar keine Lust auf Communities und Gruppen, die ich mir da erst mühsam zusammenstellen muss und dabei vielleicht auch noch Gruppen, die mich interessieren würden, dann gar nicht finde. Also für mich ist das eine künstliche Beschneidung. Warum? Das muss doch nicht sein. Und für die professionellen Seitenbetreiber, okay. Die haben vielleicht jetzt mehr Möglichkeiten, können auch Gruppen betreiben und immer mehr Sachen kommen dazu. Aber kann das funktionieren? Kann das auch das kompensieren, was Facebook ihnen jetzt wegnimmt? Erst locken sie in den Kosmos rein und dann ist der Newsfeed weg. Wie soll das gehen? Ich hoffe, viele Medien, die lernen daraus und entwickeln ganz schnell Alternativen, die sie eben nicht mehr so abhängig machen von Facebooks Willkür.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das öffentlich-rechtliche Medienmagazin. Und Herr Pähler, bist du gut in 2019
aber
reingekommen?
Aber gut. Ich habe meine ganze Ablage fertig. Ne? Ich habe alle sozusagen Bescheide hier über meine Rundfunkbeiträge nach Farben sortiert.
Ja.
Ja, vor Jahren waren die orange, jetzt sind die ja grün. Ich finde das toll, wenn man so Ordnung schafft. Das ist zum Jahreswechsel. Das finde ich cool.
Du hast so viel bezahlt auch irgendwie in den letzten Jahren.
Das
ne?
bezahle ich doch gerne. Daniel, ja. Das bezahle ich doch gerne. Ich habe da so ein kleines Abrechnungsproblem. Vielleicht muss mir tatsächlich die GEZ, die ja nicht mehr so heißt, was rückerstatten. Das nehme ich natürlich nur ungern entgegen. Aber egal, lass uns über ein anderes Thema sprechen, ja. Als der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja schon mal ordentlich unter Druck stand. Nicht wegen meiner finanziellen Rückforderungen, sondern aus anderen Gründen. Da waren nämlich die Verleger auf der einen Seite und der private Rundfunk auf der anderen Seite und ja auch noch die Politik auf der weiteren Seite. Und mittendrin war eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ARD und ZDF und ja, wir, das Deutschlandradio.
Tja, das haben wir jetzt aber hinter uns. Das Jahr 2018 ist rum und wir blicken heute Abend hier in Was mit Medien darauf, was in diesem Jahr die großen Medienthemen waren. Und dazu gehörte eben auch der neue Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, und das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass sich die Länder in Deutschland auf eine neue Version des Rundfunkstaatsvertrags geeinigt haben. Das ist ja das Dokument, in dem der öffentlich-rechtliche Auftrag auch festgehalten ist. Dennis Horn, der hat sich das Thema für unseren Jahresrückblick 2018 nochmal vorgenommen. Kurz zusammengefasst, wie sieht denn der Auftrag nun jetzt aus?
Ja, seit dem Frühsommer ist es alles neu gefasst, wobei so neu ist es für die Debatten, die 2017 da noch geführt wurden, also vor anderthalb, zwei Jahren, so neu ist das alles gar nicht geändert. Wurden jetzt vor allem die Verweildauerfristen fürs Netz, da gilt jetzt im neuen Rundfunkstaatsvertrag nicht mehr nach 7 Tagen muss alles raus, sondern nach einem Jahr. Und die Rundfunkanstalten hatten dann die Möglichkeit, in ihren Telemedienkonzepten das auch nochmal zu erweitern. Das haben sie dann auch recht schnell getan. Und die meisten Inhalte sind jetzt 5 Jahre lang online, statt bisher nur 1 Jahr lang. Das war schon vorher in der Politik auch eigentlich sehr klar, dass man das machen würde.
Und ich freue mich da so richtig drüber. Ja, letzten Sommer gab es ja diesen Mega-Tatort, ja, wo der Referent der Rektorin an der Uni Münster ermordet wurde, ja. Nämlich von so einem Sparkassensprecher. Und das war echt ein super Tatort, Quotenrekord. Und dass ich den jetzt noch weiter gucken kann, da freue ich mich wirklich sehr. Also, die Verleger sind ja auch bemerkenswert ruhig geblieben, oder? Von denen hört man jetzt ja kaum was.
Ja, also dafür, wie dieser ganze Streit anfangs geführt wurde, wie laut und mit was für heftigen Begriffen. Wir erinnern uns an Matthias Döpfner, also den Intendanten des Saarländischen Rundfunks, der noch als Präsident der Zeitungsverleger diesen Nordkorea-Staatsfunkspruch gemacht hat. Ist auch schon ein bisschen her. Mhm. Und da ist vielen Kolleginnen und Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja die Hutschnur geplatzt. Tatsächlich sind die Verleger mit dieser Einigung aus diesem Jahr aber einverstanden, denn ihnen kam es ein bisschen weniger darauf an, wie lange jetzt die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Anstalten, vor allem Audios und Videos, Text machen, machen sie ja immer weniger mittlerweile, wie lange diese Inhalte online bleiben dürfen. Mhm. Wichtiger war den Verlegern ja die ganze Zeit, dass ARD, ZDF, Deutschlandradio keine presseähnlichen Angebote ins Netz stellen dürfen.
Ja, dann lass uns doch an der Stelle nochmal nachfragen. Was genau heißt jetzt presseähnlich? Das weiß man aber bis heute nicht wirklich, oder?
Weiß man bis heute nicht. Also auch 2018 ist keine glasklare Definition darum gekommen. Vielleicht musste sie das auch einfach nicht mehr. Es war Ende 2017, da haben öffentlich-rechtliche Anstalten damit begonnen, von sich aus auf die Verleger auch zuzugehen, ihre Online-Angebote von Texten etwas zu befreien. Das war in einem ganz großen Schritt der WDR. Und es scheint so großen Druck verursacht zu haben auf die anderen Anstalten, also Fakten geschaffen zu haben, dass dann viele 2018 nachgezogen sind. Und das heißt, dieses Problem hat sich für die Verleger tatsächlich erledigt. Zumal Zahlen jetzt auch zeigen, was diese fehlenden Texte noch für Auswirkungen haben. Es wird immer schwieriger, öffentlich-rechtliche Online-Inhalte im Netz zu finden, weil auch Google sie nicht mehr ganz so einfach verzeichnen kann.
Ja, du hast ja schon gerade gesagt, ja, Matthias Döpfner ist ja zum Saarländischen Rundfunk als Intendant gewechselt, hat seinen Job bei Springer an den Nagel gehangen. Ging ja alles los, als er den goldenen Blogger des Jahres da bekommen hatte, Anfang 2018. Ist das auch so ein bisschen der Grund, warum die Verleger ein bisschen stiller geworden sind? Oder warum fordern die Verleger nicht noch mehr Zugeständnisse? Könnten sie ja eigentlich doch.
Ja, die haben an anderen Fronten zu kämpfen einfach. Wir haben eben zum Start der Sendung ja schon darüber gesprochen, was es für die Medienangebote bedeutet, dass Facebook seinen Newsfeed umgeräumt, aus Sicht vieler auch abgeschafft hat und jetzt viele Nutzer die Inhalte der großen deutschen Medienhäuser bei Facebook gar nicht mehr angezeigt bekommen haben. Da sind die Zugriffszahlen ordentlich gesunken. Also platt gesagt, die Verleger haben jetzt einen anderen Gegner. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, VDZ, hat das auch Anfang 2018 so gesagt in einer Pressemitteilung. Die Konkurrenz durch Google und Co. werde die wichtige Herausforderung für 2018. Und da war dann schon keine Rede mehr von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Faire Wettbewerbsbedingungen für die Verlage in Deutschland zu erhalten, das werde schwieriger, und zwar wegen der großen Online-Konzerne. Und dann sieht man ja auch, was im Ausland passiert ist. Also in der Schweiz zum Beispiel haben sich die Menschen in einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen, den SRF abzuschaffen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort. Der wird im kommenden Jahr 2019 dann privatisiert. Und vielleicht sagen sich die Verleger auch, das ergibt sich jetzt irgendwie von selbst.
Ja, auf jeden Fall ist dann, sage ich mal, auch noch eine neue Intendant sozusagen auf Jobsuche aus der Schweiz. Aber egal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie versucht der denn jetzt nun im digitalen Zeitalter zu überleben?
Ja, man kann sagen, er versucht sich auf seine Kompetenz als Bewegtbild- und Audiolieferant zu konzentrieren. Was bleibt anderes übrig? Es gab eine Reihe von interessanten Formaten in diesem Jahr, neuen, die in der digitalen Welt eine immer größere Rolle spielen. Podcasts aus vielen Häusern vor allem, da haben sich die Zugriffszahlen in diesem Jahr fast verdoppelt. Wir sehen neue Nachrichtenformate als Audio für die ganzen intelligenten Lautsprechersysteme. Also es gibt einen Haufen an Inhalten, und so versuchen die Öffentlich-Rechtlichen, ihre Marken zu erhalten. Zumal ja in diesem Jahr nicht mehr allein die Online-Angebote im Mittelpunkt der Kritik standen. Die Privatsender hatten vor der Neufassung des Rundfunkstaatsvertrags ja auch noch versucht, die Social-Media-Angebote zu torpedieren zusätzlich. Die haben überlebt.
Die Social-Media, meine ich.
Naja. Also die haben überlebt, aber auch hier gibt es noch Diskussionen. Also wie sehr soll sich öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Facebook, Twitter, YouTube, Instagram rumtreiben? Auch in den zwei neuen Diensten Google World und Virtual Zone, die in diesem Jahr erst groß geworden sind, da läuft die Diskussion noch, aber bei weitem nicht mehr so erhitzt, wie das im Jahr davor 2017 noch war.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat 2018 einen neuen Auftrag bekommen. Viel geändert hat es auch nicht. Online ist die Presseähnlichkeit aber weiter verboten. Viele Inhalte sind jetzt bis zu 5 Jahre lang online und die Verleger kämpfen an einer anderen Front. Zusammengefasst haben wir es euch hier in unserem Jahresrückblick auf 2018 in eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir blicken heute zurück auf das Jahr 2018 und auf das, was die Medien so in den vergangenen 12 Monaten bewegt hat. Ein Thema, über das wir in unserem Jahresrückblick unbedingt sprechen möchten, oder besser gesagt sprechen müssen, ist das Thema Netzregulierung. War ja echt groß. Und über die mehr oder weniger erfolgreichen Versuche der Politik, das Internet und vor allem die Hasskommentare und Fake News in sozialen Netzwerken in den Griff zu bekommen.
Und bei diesem Thema hatte das Jahr 2018 sozusagen eine Altlast aus dem Jahr 2017 im Gepäck. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder kurz NetzDG. Das ist das Baby von Heiko Maas, dem jetzt seit mehr als, was sind es, 14 Monate?
Ich glaube 14 Monate.
14 Monate,
Wahnsinn, ne?
Geschäftsführenden Bundesjustizminister. Noch vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD dieses Gesetz verabschiedet. Und mit dem sollten Hasskommentare und bewusst verbreitete Falschnachrichten in sozialen Netzwerken verhindert werden oder wenigstens eingedämmt.
Die Kritik an der Gesetzesinitiative war von Anfang an groß und auch einhellig Netzaktivisten, Wissenschaftler, Medienrechtler warnten vor einem unüberlegten Schnellschuss. Das Gesetz verstoße gegen die Meinungsfreiheit, sei verfassungswidrig und würde dazu führen, dass die Plattformbetreiber aus Furcht vor hohen Geldstrafen vorsichtshalber mehrere Beiträge und Kommentare löschen würden. Als angemessen und eigentlich oder häufiger als eigentlich erforderlich. Und deshalb sprachen einige Kritiker schon von dem Inkrafttreten von einem Zensurgesetz.
Herr Peller, du hast dir die vergangenen 12 Monate nochmal angesehen, fleißig gelöschte Hasskommentare und Fake News gezählt, die du hoffentlich nicht selbst gepostet hast. Ist es wirklich so schlimm
marginal
gekommen?
Nur. Also sagen wir mal so, manche sagen, am 1. Januar ist es schon schlimm gekommen, weil da ist eben das NetzDG offiziell in Kraft getreten. Ja, und seitdem sind ja Twitter, Facebook und Co. verpflichtet, eben offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen oder auch zu sperren. Oder wenn nur Zweifel bestehen, dann haben sie noch eine Woche Zeit, müssen dann aber innerhalb von einer Woche quasi darüber entscheiden und auch dieses Vorgehen dokumentieren, ob sie nun gelöscht haben oder nicht. Ja, und diese Überprüfung können sie zwar auch abgeben an eine andere Instanz, das ist klar, aber die meisten Netzwerke, hat sich jetzt rausgestellt, machen das doch in Eigenregie oder sourcen es out an Bertelsmann, Avato, die machen das, glaube ich, für alle Netzwerke mittlerweile. Auf jeden Fall ein Thema ist, machen Sie das nicht, halten Sie sich also nicht an das NetzDG, dann drohen hohe Geldstrafen bis zu 50 Millionen Euro und das will, glaube ich, natürlich keiner zahlen.
Jetzt gab es Kritiker vorher, die aber deutlich gewarnt hatten, dass es zu regelrechten Massenlöschungen kommen könnte. Waren diese Warnungen übertrieben?
Also wenn man jetzt mal die ersten 2 Tage des Jahres nur betrachtet, ne, dann kann man das auf jeden Fall sagen, das war überhaupt nicht übertrieben. Der Staat war nämlich äußerst fulminant. Gerade mal nach einen Tag gab es einen ersten Aufreger. Wie konnte es anders sein? Die AfD war irgendwie Auslöserin. Beatrix von Storch, die hatte sich, das ist schon lange her, wenn man das heute überlegt, fast schon ein Jahr, ne, Anfang des Jahres über diese Silvesterkommunikation der Kölner Polizei beschwert, die Ende 2017 auf 18 dann auf Arabisch getwittert hat. Und da hat sie dann von Baba arischen gruppenvergewaltigen Männerhorden gesprochen. Und dann wurde ihr Tweet gelöscht und auch kurze Zeit später ihr ganzer Account gesperrt. Laut Twitter hatte das aber nichts mit dem NetzDG zu tun, sondern das war sowieso ein Verstoß gegen die Netiquette. Facebook hat wiederum einen ähnlich lautenden Post gelöscht und dann entspann sich so eine Geschichte. Die Titanic ist darauf dann noch aufgesprungen und hat quasi im Namen von Beatrix von Storch getwittert. Und dann wurde der ganze Titanic-Account sogar gesperrt am Ende. Ja, und die Titanic soll jetzt den Tweet löschen, hat aber gesagt, das machen wir nicht. Und dann war das Jahr gerade mal, ich würde mal sagen, 3 Tage alt und eine Riesendebatte sozusagen. Die erste große Mediendebatte des Jahres, glaube ich, war echt am Start. Zensurdebatte hoch 10, kann man so sagen.
Da blicken wir mal zurück. Wie hast du sie denn wahrgenommen?
Also irgendwie am Ende dann doch erstmal ziemlich erwartbar, ne? Also die Regierungsparteien, insbesondere die SPD, immer noch in Sondierungen, Koalitionsgesprächen irgendwie verheddert, verteidigte das Gesetz natürlich. Die Meinungsfreiheit dürfe eben nicht missbraucht werden, um Gesetzesverstöße zu decken. Das ist die alte Argumentation eigentlich, ne? Und dafür hat eigentlich auch die Bundesregierung seitdem durchgängig, glaube ich, das ganze Jahr über 2018 jetzt wirklich Kritik bekommen. Aber es gab hier und da auch ein bisschen Unterstützung, ganz Anfang des Jahres schon von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat gesagt, das finde ich gut, ich möchte auch so ein Anti-Fake-News-Gesetz erlassen. Und das hat er ja, wissen wir, heute im Sommer dann auch gemacht. Da gibt es eben quasi auch so ein französisches NetzDG. Und Macron ist aber einer der wenigen, muss man sagen, der sich auf die Seite von Heiko Maas geschlagen hat. Denn ungefähr zur gleichen Zeit, da wurde hier in Deutschland die Diskussion nochmal richtig angefacht, weil, das steht eben auch im NetzDG, Facebook, Twitter und Co., die müssen einmal im halben Jahr so einen Bericht vorlegen. Und das haben sie dann zum ersten Mal eben gemacht, zur Halbjahresmitte. Und die Zahlen, die da so ein bisschen ans Tageslicht kamen, die waren schon für viele doch erschreckend. Ne? Also mal so über den Daumen zusammengerechnet, mehrere 100.000 als gesetzwidrig gemeldete Inhalte in rund 6 Monaten und beinahe jeder zweite Inhalt am Ende dann tatsächlich davon auch gesperrt. Ja, große Verliererin, sagt sie jedenfalls selbst, davon war wieder die AfD, die sich systematisch verfolgt fühlte. Allein 26 Tweets haben sie mal durchgezählt von Alice Weidel und Alexander Gauland, die sollen gelöscht worden sein. Ich glaube, nur der Postillon war nach eigenen Angaben noch häufiger zensiert worden. Und das hat sogar tatsächlich zu dieser Situation geführt, dass Donald Trump, als er zum Amtsbesuch bei seinem jungen Bundeskanzlerkollegen Sebastian Kurz in Österreich war, mit dem gemeinsam quasi eine Erklärung abgegeben hat und die anderen europäischen Länder aufgefordert hat, sich von dieser neuen digitalen Achse des Bösen zwischen Berlin und Paris loszusagen und quasi sich eben gegen diese Zensur zu wehren. Und das twitterte Trump natürlich auch, woraufhin dann in Deutschland eine 3-stellige Zahl an Strafanzeigen eingegangen ist. Und diese NetzDG-Geschichte, die sponnen sich immer weiter. Man hat da echt Schwierigkeiten, noch dran zu bleiben.
Aber die Kritik, die kam ja nicht nur vom rechten Rand, durchaus auch aus dem linksliberalen Lager.
Ja, das ist ja eigentlich das richtig Skurrile daran. Ne? Also AfD, habe ich gesagt, Donald Trump, die standen auf der gleichen Seite, aber eben zum Beispiel auch der Deutsche Journalistenverband, ja, Frank Überall, dessen Vorsitzender, der hat ganz öffentlich seine Verbandsmitglieder aufgefordert, Facebook und Twitter nicht mehr zu nutzen, weil diese sich eben aus seiner Sicht ohne Not zu Erfüllungsgehilfen von Maas und Merkel machten. Und auch die Reporter ohne Grenzen, die hatten das Netz-DG im Vorfeld schon ja auch kritisiert und haben jetzt tatsächlich auch 2018 in ihrer weltweiten Pressefreiheitsranking-Aktion Deutschland ganze 10 Plätze deswegen zurückgestuft, also irgendwie knapp noch vor dem 30. Platz. Oder auch diese Aktion hier, die immer das Unwort des Jahres küren, die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres. Sie hat dann sehr frühzeitig schon gesagt, das Wort Overblocking, also das übermäßige Blocken aufgrund des Netzes, frühzeitig schon auf die Vorschlagsliste für das Unwort des Jahres genommen. Ja, und zu guter Letzt, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, das Satire-Magazin Titanic steht irgendwie auch auf der Seite, weil die haben angekündigt, die haben ja streiterfahrene Anwälte. Wir gehen zur Not bis vor das Bundesverfassungsgericht, bis eben Twitter verpflichtet wird, unseren Account wieder freizuschalten. Jetzt wissen wir, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Da ist noch nichts passiert, obwohl das Jahr schon wieder fast rum ist. Und ja, der designierte Vizekanzler und wahrscheinlich doch auch mögliche neue deutsche Digitalminister Martin Schulz, der hat immerhin angedeutet, er könne sich eine Überarbeitung des Netz-DGs in 2019 vorstellen, wobei er sich auch eine Verschärfung nochmal vorstellen könnte. Also wir wissen nichts Richtiges, wir können nur eins sagen, das Thema Netz-DG und Regulierung von Internetinhalten, das wird auch 2019 leider Thema dieser Sendung bleiben.
Das ist aber nicht das einzige Thema, bei dem die Politik die digitale Medienwelt im Jahr 2018 auf Trab gehalten
hat. Das stimmt. Und das, manchmal ist es ja auch so, die einen Themen, die sind sehr schillernd und regen auf, so wie das Thema, was wir gerade hatten. Und dann gibt es die, die sind gar nicht schillernd, total langweilig, aber die sind eigentlich viel schlimmer. Ne? Ich rede jetzt vom Thema, das ist die sogenannte E-Privacy-Verordnung, hat bestimmt auch noch einen englisch längeren Namen, die ist auch irgendwie aus 2017 so rübergeschwappt. Damit wollte das EU-Parlament letztendlich eigentlich den Verbraucherschutz und den Datenschutz extrem stärken. Also zum Beispiel, wenn es denn so käme, sollen ja keine Daten von Verbrauchern mehr grundsätzlich ohne deren Einverständnis überhaupt ja erhoben werden oder auch weitergeleitet. Browser und Smartphones, die sollen quasi werksmäßig so eingestellt sein, dass Online-Tracking komplett verhindert wird. Ja, und noch verschiedene andere Dinge, was auch sozusagen das Thema Verschlüsselung angeht, unter anderem. Da sind natürlich auf der einen Seite 2018 jubelnd sozusagen, waren sie überall aus allen Ecken gekrochen, die Verbraucher und Datenschützer. Aber die Werbe-Online und auch die Medienwirtschaft, die hat ja wirklich, ich muss eigentlich sagen, tatsächlich vom ersten Monat an des Jahres massiv davor gewarnt, dass eben mit dieser Verordnung im Grunde das Geschäftsmodell kaputt ist, weil sich kein Geld mehr verdienen ließe. Ne? Also Stichwort personalisierte Werbung. Wie soll das gehen, wenn all diese Daten sozusagen blockiert sind oder andere datenbasierte Services? Ja, und da hat quasi der Nachfolger von Matthias Döpfner, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, der ist ja als BDVZ-Präsident zurückgetreten. Es ist aber in der Familie geblieben, wenn man so will. An Kai Diekmann ist das Ganze übergegangen. Wer hätte das gedacht, dass der doch nochmal sozusagen auf die Verlegerseite quasi zurückwechselte als neuer Präsident des Verbandes. Der hat gesagt, die Verordnung, wenn die tatsächlich so kommt, und bis jetzt kann man eben sagen, ist sie noch nicht so gekommen, dann hat das dramatische Auswirkungen auf die Finanzierung von professionellem Journalismus und auch auf die ganze digitale Welt. Und deswegen brauchen wir sofort eher eine Regulierung, die Datenschutz und die Geschäftsmodelle quasi in Einklang miteinander bringt. Andernfalls gibt es irreversible Schäden, sagt er, für die Zukunft der freien Presse. Ja, und jetzt haben wir schon irgendwie endet's, weiß ich auch nicht, kurz vor Toreschluss. Und es ist immer noch nichts passiert, obwohl das eigentlich schon im Mai über die Bühne gegangen sein sollte. Irgendwie zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat, da wird gestritten. Man mutmaßt auch irgendwie, der Maas hat seine Finger damit drin. Man weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall, es ist immer noch kein Ende in Sicht. Auch da bin ich echt nicht perspektivisch gesehen optimistisch gestimmt für das nächste Jahr.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ach Dennis.
Ach Daniel.
Ach, wir auch noch mitspielen?
Ja, ja, komm.
Okay.
Wollen wir spielen?
Okay.
Oh, komm, ja.
Das ich finde es schön, dass manche Dinge sich einfach nie ändern, egal in welchem Jahr wir sind.
Ja, ich fand das toll. Auch 2018 haben wir es ja hinbekommen, ab und zu mal öfter zu spielen. Aber wir haben nur nie zu dritt gespielt, ne? Nee. Unser kleines Quiz.
Ich weiß auch gar nicht, wie würden dann eigentlich die Regeln funktionieren.
Ich bin jetzt auch völlig durch.
Das ist ja jetzt eine Premiere.
Ich habe Daniel schon gerade gefragt, er hat es mir erklärt, aber ich habe es noch nicht verstanden.
Ah, dann soll er mir es nochmal erklären. Ich glaube, ich habe ja etwas mehr Intellekt als du. Ich könnte es schaffen, das zu verstehen.
Das melde ich bei Heiko Maas.
Jeder stellt seine zwei Fragen. Und dann könnt ihr antworten. Jeder kann eine Antwort abgeben. Und dann kriegt natürlich der den Punkt, der die korrekte Antwort
abgeliefert hat. Jeder von uns kann 4 Punkte erreichen, theoretisch.
Ja.
Oder?
Ich finde das auch entspannt, so nach so einem stressigen 2018, hier bei unserem Jahresrückblick. Und da muss man sagen, wer möchtest du anfangen, Dennis oder du, Herr Pähler?
Mir ist das gleich.
Na komm, dann fang du an, Herr Pähler.
Ich fang an?
Ja.
Okay, ich möchte auf ein Online-Thema gucken, auch auf einen Trend, der sich aus 2017 ja in 2018 echt extrem fortgesetzt hat, der Podcast-Trend. Mhm. Und das war natürlich auch ein großes Thema beim Grimme Online Award 2018. Und da hat man tatsächlich einen Podcast ja ausgezeichnet, der irgendwie genau den Spagat aus etwas scheinbar Unmöglichem geschafft hat. Nämlich er hat das Dilemma aufgelöst, wenn ich jetzt nun in einer, dass das Fernsehen und das Video immer hat, wenn ich in einer Live-Situation bin, ja, vor Ort in einer Krisensituation, was zeige ich, was ist verifiziert, was nicht, wie kriege ich das hin? Er hat sozusagen den Spagat, so sagt die Jury, optimal geschafft zwischen Live-Reportage in Krisensituationen, aber das als Audio-Podcast verpackt. Und dahinter steckt ja ein, wir kennen ihn ganz gut hier bei uns im Laden, er kommt auch aus dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk, ein ja mittelalter Journalist, sage ich mal, der eben genau bis jetzt aber im Videobereich eher sozusagen unterwegs war, was eben Berichterstattung von Krisensituationen und auch großen ja, Ereignissen, Großlagen hatte. Also ein Podcaster, eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunker, der genau diesen ja, besonderen Podcast, der mit dem Bremer Online Award ausgezeichnet wurde, erfunden hat. Wisst ihr, wer es war?
Ich war ja in diesem Jahr nicht mehr ein Jurymitglied beim Bremer Online Award, deswegen bin ich da voll raus.
Ich habe dieses Jahr auch keine Podcasts mehr gehört.
Tatsächlich nicht?
Nee, irgendwie war mir das schon, das ist so 2017.
Aber ein bisschen ist ja auch die Grimme-Jury immer ein Jahr hinterher, oder? Ja. Seitdem Daniel nicht mehr dabei ist. Ich gebe euch einen Tipp. Er hat lange, lange Zeit, das macht er jetzt aber nicht mehr, für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Braucht ihr noch einen Tipp?
Richard Gutjahr.
Ja, Dennis, du hast den Punkt.
Tada.
Ja, nächste Frage. Schreib mal mit.
Das war schon hier, die Rundschau 24 war ein super Projekt.
Ja, hat mir gut, das war auch lange her, das war 2001, oder?
Nee, ich weiß.
Ja. Dann seid ihr dran.
Deine zweite Frage, Herr Pähler.
Achso, nee, mach deine zweite, Herr
Pähler. Achso, ich mach meine zweite. Die muss ich ja kurz nachgucken. Das fand ich ja wirklich super. Die goldene Kamera. Ich liebe die goldene Kamera. Ja? Und es ist ja überraschend eine Politikserie ausgezeichnet worden, die gemeinsam produziert wurde von Vox, gemeinsam mit dem Haarfärbemittelhersteller Wella. Ne, kennt ihr. Es war ja so ein Abklatsch, irgendwie eine Mischung aus House of Cards und Babylon Berlin, so eine Mischung aus beiden. House of Berlin, der Titel, grandios, wie ich finde. Und da ist ja relativ schnell eigentlich in wenigen Wochen das abgedreht worden, was Anfang 2018 so an Schmierenkomödie zwischen Donald Trump und Stephen Bannon so im Weißen Haus in Washington passiert ist. Das Ganze aber eben übertragen auf Berlin. Und dafür hat man natürlich dann auch deutsche Schauspieler gesucht oder eigentlich keine Schauspieler, sondern man hat echte Medienleute genommen.
Die Auszeichnung hat Hajo Schumacher bekommen.
Das ist richtig! Ja, das ist richtig! Aber warte, Dennis, du kannst noch einen Punkt machen, wenn du mir sagst, wer der Zweite war. Weil es sind zwei Leute gesucht worden. Hajo Schumacher ist dann am Ende für Donald Trump gecastet worden und musste blond werden, noch blonder, als er schon ist.
Aber wer hat Bannon gespielt?
Ja, also die sehen sich, ist der Tipp vielleicht auch, er ist jemand, der schon auch vom Alter ungefähr gleich ist, auch aus der Szene kommt in Deutschland, aus der Medienszene, lange Zeit auch Herausgeber war und eine ähnliche Frisur hat.
Christian Jakubetz.
Nein, viel hässlicher. Also viel hässlicher.
Christian, Entschuldigung, wenn du zuhörst. Entschuldigung. Hässlicher noch als Bannon oder nur hässlicher als Christian Jakubetz?
Ja, hässlicher als Jakubetz. Ungefähr so eine Höhe mit Bannon, würde ich sagen. Auch jemand, der es, obwohl er es immer behauptet hat, nie so faktenbasiert gearbeitet hat.
Ach, Markwort.
Richtig!
Ach, um Himmels Willen.
Manchmal, was war das jetzt? Ja.
Ich mache meine Fragen hinterher.
Ja, alles klar.
Matthias Döpfner ist der neue Intendant des Saarländischen Rundfunks. Wen hat er sich als Programmdirektor an Bord geholt?
Ach, das weiß ich. Wulf Schmiese.
Richtig.
Ja!
Hervorragend!
Ja. Sehr gut. Oh Mann, ey. Das war nicht alles zu lernen. Ne?
Und eine Schätzfrage. Der neue Dienst Google Scherz World.
Scherz oder Schätz?
Schätzfrage.
Ja.
Es gibt keine Scherzfragen heute.
Okay.
Der neue Dienst Google World, der vor allem die Fernsehredaktionen zurzeit verzückt. Wie viele Nutzer hatte er Ende November, also Ende November 2018?
Wann ist der nochmal in den Start gegangen? Kannst du das verraten?
Das war im März.
Auch 2018. Okay. Ne?
Also ist ja knapp. Eine wichtige Zahl in diesem Jahr war ja, Instagram hat die Milliarde Nutzer-Marke geknackt. Mhm. Und die haben schon 800 Millionen Nutzer. Das sind alle doch sehr erstaunt.
Ja, was sagst du, Herr Pähler?
Ich würde sagen, da ich glaube, Google das doch direkt sozusagen mit den Nutzern auch des Android-Mobilsystems verbunden hat, sind das, ich schätze, 1,5 Milliarden Nutzer weltweit?
Ja, ist ein interessanter Ansatz, aber es sind tatsächlich 802 Millionen.
Yay!
Ich freue mich. Auch einfach, um hier Gleichstand zu erzielen.
Hast du auf 2 Millionen genau das gerade geschätzt, Daniel?
Ja, hat er.
Krass, du hast es gewusst, ne? Ich rate ja hier immer nur. Naja, egal. Daniel, hast du alle Fragen?
Nee, jetzt kommt noch die zweite
von Dennis. Okay, Dennis.
Zwei nee, ich habe schon zwei gestellt.
Ach so.
Genau,
okay, ich wollte das eigentlich.
Ich habe doch Wulf Schmiese gesagt. Also wir haben, ich habe gerade einen Punkt gemacht.
Ja,
ich habe zwei Punkte gemacht.
Fine führt zwei und wir beide haben einen.
Okay. Ja, okay.
Das ist, jetzt habe ich aber noch zwei Fragen.
Du jetzt schon mal nicht mehr weiter wegziehen, Daniel. Weil ja. Du fragst ja jetzt.
Ich könnt ihr eigentlich noch, liebe Zuhörer, könnt ihr noch durchblicken. Auf jeden Fall ist es super, wie wir hier aufs Jahr 2018 zurückblicken. Meine erste Frage an euch ist, und das ist jetzt auch wirklich mal ein etwas ernsteres Thema, Dennis Yücel. Er sitzt ja schon sehr, sehr lange in der Haft in der Türkei. Das hat sich auch 2018, obwohl es Anfang des Jahres einen kleinen Hoffnungsschimmer, als es dann ja auch wirklich ein bisschen Bewegung in dem Fall gab, hat sich nicht geändert. Wie viele Tage sitzt er jetzt in Haft? Wie viele Tage sind das? Ja, das kann man sogar, das kann man wissen.
Ich schätze.
Ja.
687.
Ich schätze weniger. Gilt das? Das ist doch ein Spielschluss immer so. Man muss ja nur sagen, mehr oder weniger.
Ich möchte gerne
zahlen. Nee, das ist zu viel, das ist zu viel.
Ah, dann sage ich 635.
Ach man.
Der Punkt geht an Dennis Horn, 682 Tage.
Ach, das ist doch nicht wahr.
Ja.
Bei 682 Tagen. Was haben wir heute eigentlich für ein Datum?
Wir haben heute den 4. Januar 2019.
So. Okay.
Ich möchte nochmal auf einen Moment zurückblicken. Den fand ich richtig großartig beim Deutschen Fernsehpreis. Einen Sonderpreis hat Barbara Schöneberger bekommen.
Für ihre Moderation.
Ja.
Also sozusagen live vergeben von sich selbst in der Preisverleihung.
Ich wollte gerade sagen, die hat ihn doch auch moderiert.
Ja, und das war wirklich, sie war wirklich, wirklich überrascht. Das hat man ja angesehen, dass das nicht geprobt war.
Ja.
Und also sie war richtig aufgeregt und sie war für einen Moment mal nicht schlagfertig. Mhm. Und zwar ist sie ja für eine andere Sendung, die kein Preis war, dann auch tatsächlich ausgezeichnet worden. Welche Sendung war das und warum?
Lief die auch in diesem Jahr?
Ja, lief auch 2018.
Lief die im Netz oder lief die im Fernsehen?
Im Fernsehen, im klassischen Fernsehen.
Also aber bei Privatsendern natürlich, ne? Mhm.
Nö, kann auch öffentlich-rechtlich sein, ich weiß es nicht mehr so genau.
Ach so. Und das war keine Preisverleihung, die sie moderiert hat?
Richtig.
Aber es war eine einmalige Sendung, ne?
Ja.
War das ein Talk-Format auch?
Einige sagen so, andere sagen so.
Hieß die nicht, hieß es nicht einfach Barbara?
Ja, schon. Das Format war ganz gut. Weißt du?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war bestimmt eine Sendung, wo sie selbst viel singt und redet. Vielleicht hat sie sich selbst interviewt.
Nein. Ihr habt es nicht gesehen.
Ne? Ich habe es nicht gesehen. Nicht gesehen.
Anfang Januar war ja 40 Jahre Tagesthema. Ich fand es toll, wie sie zusammen mit Marietta Slomka das heute Journal moderiert hat. Das war wirklich toll und zwar singend die ganze Zeit.
Ja, siehst du, ich habe gesagt, sie hat gesungen. Kriege ich den Punkt?
Na gut.
Ha! Wie steht's?
Dann habe ich zwei.
2-2. Das gibt's doch nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das Jahresrückblicksmagazin.
Das war wirklich ein rasantes Medienjahr. Wir schauen heute weiter zurück auf das Medienjahr 2018.
Was mir aufgefallen ist, in diesem Jahr gab es viele Abschiede. Also Medien funktionieren ja über Traditionen. Es gibt Jahr für Jahr Rituale und von einigen mussten wir Abschied nehmen.
Fast mussten wir zum Jahresanfang Abschied nehmen von Intel. Also erinnert ihr euch noch? Einige Prozessormarken, die waren ja wegen einer Chip-Sicherheitslücke unter Beschuss. Einen so großen Computerskandal hat es, glaube ich, echt noch nie gegeben. Und fast hätte Intel ja wegen der Nachwehen dieses Skandals nicht überlebt. Sie haben da noch so gerade die Kurve bekommen.
Und jetzt schauen wir aber auf den Medienbereich. Daniel hat die Veränderungen und Abschiede gesammelt. Als erstes nehmen wir nochmal Abschied vom Playboy als gedrucktes Heft. Die Erben von Hugh Hefner setzen aufs Digitale. Geht die Strategie auf, du als Playboy-Leser?
Tja, im September, tolle Interviews, sag ich nur. Da jährte sich ja der Tod von Playboy-Gründer Hugh Hefner zum ersten Mal. Und es dauerte insgesamt nicht mal ein Jahr Anfang des Jahres, als im Januar man noch im Wall Street Journal lesen konnte von den Chefs, we plan to spend 2018 transitioning it from a media business to a brand management company. Also, Mediengeschäft AD, wir setzen voll auf unsere Marke und machen die zu Geld und tatsächlich im Sommer dann das Aus für das Printheft und die Besitzer, das ist die Private Equity Firma Rizzivi Traverse, sie hat die letzten 35% der Anteile der Hefner Familie übernommen und es gibt auch schon erste Tendenzen, dass das auch ganz gut aufgeht. Also vor allen Dingen lizenzieren sie Düfte, Parfüms, ja. Da machen die richtig gut Geld mit. Sie haben aber auch Clubs, Restaurants und einen ersten Freizeitpark in China eröffnet. Der läuft dort super erfolgreich, weil der Playboy dort nicht wegen seiner ursprünglichen Aktivitäten bekannt ist, sondern eher so als Lifestyle-Marke. Und dort gab es ja auch das Heft nicht. Und dieser Erfolg aus China soll jetzt auch in anderen Ländern in den nächsten Monaten 2019 kopiert werden.
Ja, Anfang des Jahres ganz anderes Thema. Da startete ja die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Es war die 15. Staffel, die im Jahr 2018 angelaufen ist. Und das war soweit tatsächlich beeindruckend. Es war aber auch die letzte Staffel. Also was wird denn dann aus Dieter Bohlen?
Ja, das ist echt eine große Frage. Es war das reinste Quotendebakel, diese 15. Staffel. 2007 hatte ProSieben ja noch die meisten Zuschauer verloren. Und jetzt 2018 war es RTL. Das Dschungelcamp hatte dann Anfang des Jahres nur noch halb so viele Zuschauer und richtig mies lief es für Dieter Bohlen. Er verabschiedete sich mit einem Tweet. Immerhin darf er jetzt im kommenden Jahr bei Sat.1 Gold nochmal ran.
War das nicht da, wo auch hier Harald Schmidt früher nochmal dreimal ran durfte?
Ja, irgendwie so. Mhm. Mit Prominenten geht jetzt der Dieter auf die Bahn mit Dieter Bohlen, heißt die Show. Wir sind gespannt. Übrigens, 2017 war ja Vox der einzige Gewinner bei den TV-Quoten und 2018 war das wieder der Fall. Die haben plus 27% mehr Zuschauer, beeindruckend. Guido Maria Kretschmer, der kommt so gut an beim Publikum, dass der jetzt sogar einen Gastauftritt bei der Big Bang Theory bekommt.
Echt? Ja. Krass.
Herr Peller guckt das, glaube ich.
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Dann hat sich das britische Medienhaus Sky vom deutschen Fernsehmarkt verabschiedet. Das war ein großer Big Bang tatsächlich. Und Sky Deutschland an die Telekom verkauft.
Und dieser Big Bang ging ja auch mit einer Theorie los Anfang des Jahres. Das Blog Indiskretion Ehrensache von Thomas Knüver hat ja mal so eine traditionelle Jahresvorschau, wo er so wilde Ideen rumspinnt. Mhm. Er schrieb da Anfang des Jahres, die Deutsche Telekom versucht sich aggressiv zum Content-Anbieter umzugestalten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Sport, deshalb wäre ein Zusammenschluss mit Sky nur logisch. Und Sky könnte froh sein, den Dauerpatienten Deutschland loszuwerden. Und so kam es dann auch, Telekom Entertain und Sky fusionierten tatsächlich. Die Kartellbehörden, die müssen zwar jetzt noch offiziell zustimmen, aber das gilt als Formsache. Der Aktienkurs der Telekom ging dann auch richtig in die Höhe, als das rauskam.
Ja, und warum die Telekom sich Sky überhaupt leisten konnte, das lag dann tatsächlich ausgerechnet an Facebook.
Mhm. Facebook interessiert sich auch für Sport. Damit hatte Anfang des Jahres niemand gerechnet, dass ausgerechnet Facebook nicht nur um Sportrechte mitbietet, sondern sie auch gewinnt. Die Fußball-Bundesliga wird ja im kommenden Sommer, also Sommer 2019, dann bei Facebook Deutschland laufen. Für alle. Sky hat das Nachsehen. Da gab es lange Gesichter, als das dann im April 2018 herauskam.
Woran wir uns überhaupt in diesem Jahr auch stärker gewöhnen mussten, Silicon Valley-Milliardäre übernehmen die Kontrolle über Medienhäuser. Also Amazon-Gründer Jeff Bezos ist schon länger Eigentümer der Washington Post, das kannten wir schon. Und jetzt hat Risikokapitalgeber Peter Thiel einen eigenen Fernsehsender gestartet, dass man 2018 noch Fernsehsender startet.
Da habe ich mich auch gewundert. Anfang des Jahres lasen wir noch beim Kontakt da, der Risikokapitalgeber Peter Thiel will Medienberichten zufolge mit einem neuen US-Nachrichtensender dann Fox News in die Parade fahren. An der Idee soll Thiel bereits seit Monaten arbeiten und weiter in den Aufbau will Thiel Branchengerüchten zufolge eigenes Kapital der konservativen Mercer-Familie investieren, die schon politische Kampagnen und den Aufbau von Breitbart mitfinanzierte. So kam es dann auch und Gizmodo Vision heißt ja der Kanal, Lob kam von Donald Trump. Er lobte, dass es endlich Honest Media gab, die den Dishonest Media etwas entgegensetzten. Anfang des Jahres hatte Trump ja erstmals den Dishonest Media Award verliehen und ausgezeichnet wurden ja damals die New York Times zusammen mit CNN.
Ja, während das keine Überraschung war, muss man sagen, war ja eine Überraschung des Jahres auf jeden Fall für mich. Dass Spotify hat einen eigenen Radiosender gestartet. Warum machen die jetzt Live-Radio?
Tja, die sind jetzt hier zur großen Konkurrenz von Deutschlandfunk Nova geworden. Der Grund ist echt einfach. Die hatten ein Imageproblem. Spotify war einfach zu positiv besetzt. Das ist ja so, dass alle großen Marken, wenn sie im Netz aus dem Silicon Valley kommen oder auch grundsätzlich da am Start sind, haben sie ein gewisses Bad Boy-Image. Ja? Mhm. Ich sag mal, Uber, Amazon, Facebook, alles böse Jungs. Spotify aus Schweden hat eher ein gutes Image, eher wie Netflix. Und da wurde den Managern so ein bisschen klar, hey, wir kriegen unseren Börsengang nur erfolgreich hin, wenn wir nicht so positiv wahrgenommen werden. Und Spotify ist ja auch an die Börse gegangen und hat gesagt so, hey, wie kriegen wir so ein Bad Boy Image? Da haben sie sich Howard Stern, der dann vom Pay-TV-Radio in den USA exklusiv zu Spotify gewechselt ist. Und da gibt es halt jetzt auch Live-Radio. Das war echt schon sehr, sehr interessant, was wir da gesehen haben. Und ich bin gespannt auf die Abschiede, jetzt auch im neuen Jahr gespannt. Ende 2019 soll es ja dann auch im Rheinland-Pfalz Schluss mit UKW sein. Rheinland-Pfalz wird ja sowas wie das neue Medienmodellbundesland bei uns. Mhm. Das erste Bundesland nur mit Digitalradio. Herrlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Mensch, was war das für ein Jahr 2018? Wir widmen diese Sendung übrigens J.J. Abrams.
Ich habe so Kopfschmerzen, Jungs.
Boah, ich auch. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Herr Peller, hast du noch eine Tablette irgendwie?
Warte. Ich habe das Wasser dazu, aber eine Tablette?
Ich auch nicht, sind ausgegangen.
Zeitreisen sind anstrengend,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall.
Jungs, guckt mal auf euer Handy. Ich glaube, wir haben uns vertan.
Wieso? Wir haben 20.54 Uhr. Es ist immer so, kurz 5 Minuten, bevor die Sendung zu Ende ist.
Moment. Es ist Januar 2018.
Wir haben schon die Skripte, die uns vorgegeben wurde, von 2019 gelesen.
Ah, das
voll
ist
der Fail ins neue Jahr.
Jetzt haben wir auch noch erzählt, dass uns die Skripte vorgegeben werden. Auch das noch. Kriegen wir das aus der Welt geschafft?
Wir machen nächste Woche einfach so weiter wie immer.
Als ob nichts passiert wäre.
Oder?
Wir haben uns gedacht,
und in einem Jahr machen wir das Ganze nochmal.
Wir haben uns gedacht, liebe Leute, Mensch, Jahresrückblick, machen alle zum Jahresende. Wir machen den mal zum Jahresanfang. Es war ein großer Spaß.
Habe ich auch noch nirgendwo gesehen und gehört bisher.
Das ist toll, oder?
Ja.
Können wir beziffern, wie hoch der Wahrheitsgehalt der letzten Stunde war?
Er war nicht so gering, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Immer wenn wir von Anfang des Jahres gesprochen haben und da auch von was zitiert haben, war das immer wahr und erschreckend, wie viel da eigentlich ist. Also zum Beispiel die Playboy-Ankündigung. Könnte echt sein, dass der Playboy gedruckt stirbt.
Das kann alles sein, was hier heute.
Aber was ich nicht glaube, ist, dass Facebook sozusagen im Free-Stream die Bundesliga zeigt.
Und Matthias Döpfner im Saarland, naja.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Vielleicht ein Nebenjob oder so. Wäre doch schön.
Ich hoffe übrigens tatsächlich, dass wir keine Sondierungsgespräche mehr Anfang 2019 haben werden.
Na, Herr Peller, einige Sachen werden wahr. Wir werden am Ende des Jahres aber
mal kurz
gucken.
Hoffentlich das mit Dieter Bohlen übrigens. Ne? Das würde ich mir wünschen. Ich mag ja mal an, was ich mir wünsche.
Aber
dann gucke ich nächstes Jahr rein.
Mit Dieter Bohlen die Show würde ich einschalten.
Ja, die letzte.
Die ein Gag,
ach so.
Ne? Ja,
naja. Naja, egal.
So, nächste Woche kommt Dennis Horn wieder. Dann bringst du uns keine Fake News mit?
Ja, ich war im Silicon Valley und habe den Gründer von Instagram getroffen und interviewt und habe mit ihm auch über sein Verhältnis und das Verhältnis von Instagram zu den Medien gesprochen. Das hören wir uns nächste Woche mal an, weil ja alle immer sagen, Instagram, die wollen vielleicht selbst Medium werden oder verhindern die, dass Medien da einen guten Auftritt drin haben. Was er dazu zu sagen hat, hören wir nächste Woche.
Ich bin sehr gespannt, wir freuen uns dann darauf. Dennis Horn wird berichten. Herr Perler, bist du dabei?
Ich bin, wenn ich jetzt auf meinen Kalender gucke, des Jahres 2018, bin ich dabei.
Wenn J.J. Abrams nicht nochmal zuschlägt, sind wir auf jeden Fall dabei. Ich hoffe ihr auch. Jeden Donnerstag 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien hier bei Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt kommt eine Premiere.
Und bis dann wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.